To Be on Pod, der Retro-Spiele-Podcast mit Björn und Christian.
Hallo Björn.
Hallo Christian.
Ja, wir haben uns hier versammelt, um auf dem Wasser Gas zu geben sozusagen.
Ja, genau. Es wird heute feuchtfröhlich.
Ja.
Haben wir ja schon mal angekündigt. Wir wollen heute Wave Race 64, wohl bemerkt. Das ist nämlich ganz wichtig.
Ja, das werden wir später erfahren. Es gibt ja mehrere Wave Race Spiele. Ja,
aber erstmal
kommt die Packungsrückseite.
Ja.
Und da kann ich schon mal vorab sagen, der Designer... Der einen schlechten Tag hatte. Gelber Untergrund mit weißer Schrift drauf. Hervorragende Kontrastauswahl. Aber ich probiere mich mal. Bei diesem sensationell realistischen Jetski-Rennen peitscht dir der Wind die Gischt nur so um die Ohren. Schwing dich auf den Jetski deiner Wahl und begib dich auf die Jagd nach Bestzeiten. Vermeide vollbeladene Tanker im Hafen, Holzstege und Riffe, hänge deine Verfolger ab und nutze die unterschiedlichen Witterungsbedingungen zu deinem Vorteil. Meterhohe Sprünge aus einem aufgewühlten Wellental, 360-Grad-Drehungen, unglaubliche Stunts und nervenzerfetzende Rennen gegen die stärksten Wave Rider der Welt erwarten dich. Spiele gegen den Computer oder fordere einen Freund zum Wettkampf heraus. Wave Race eröffnet ein völlig neues Rennspiel-Zeitalter. 9 waghalsige Rennstrecken in den unterschiedlichsten Gebieten der Welt, eine aufregender als die andere. Laufend wechselnde Witterungsbedingungen haben direkten Einfluss auf Seegang und Fahrverhalten, die Wellenhöhe, die Richtung des Windes und seine Stärke variieren von Rennen zu Rennen. 4 unterschiedliche Jetskis und 3 Spielmodi, Meisterschaft, Zeitfahren und Stuntmodus. Perfektes Handling der Jetskis mit den 360-Grad-Analog-3D-Stick. Selbst der leichteste Druck bewirkt eine Reaktion des schnellen Wassergefährtes. Mit deutschen Bildschirmtexten und batteriegestütztem Speicher für Spielstand, Bestzeiten und individuelle Knopfbelegungen transferiere deine Daten in den Speicher des N64 Controller Pack, separat erhältlich, und spiele damit bei einem deiner Freunde.
Yeah. Aha. Ich glaube, vorne steht auch noch was drauf zu diesem Pack.
Lass mal gucken.
Pack. Vorne rechts stand irgendwas, Zubehör, keine Ahnung.
Ja, da steht halt designed für das N64 Controller Pack.
Deutscher
Bildschirmtext. Und in Kooperation mit Kawasaki Heavy Industries.
Ja, da kommen wir gleich auch nochmal drauf. Genau. Ja. Denn das Spiel hat außer in Europa oder Deutschland nämlich auch noch einen Untertitel.
Ach, tatsächlich?
Ja, genau.
Ich kenne ja nur die deutsche Version. Deswegen.
Ja, genau. Du kennst ja nur die deutsche Version. Nee, das hat nämlich sonst Kawasaki Jetski draufstehen.
Also
da ist da unten drunter, da ist ja dieses
unterm Logo quasi nochmal.
Unterm Logo, ja. Genau, dieses Wave Race 64 Logo und darunter steht dann Kawasaki Jetski und das steht ja auf deiner Packung, die du da liegen hast, nicht drauf.
No.
Siehst du?
Fehlten wahrscheinlich irgendwelche Lizenzen oder was? Keine Ahnung.
Ja, irgendwas ist da auf jeden Fall. Das war dann da nicht so. Aber
okay.
Eine Sache vorweggegriffen und jetzt müssen wir wieder zurück auf unsere Fakten.
Yes. Ja. Genre, ja, Rennspiel. Okay, aber es ist halt ein spezielles Rennspiel.
Sehr, sehr spezielles Rennspiel, genau. Fürs N64 kam auch so nicht auf anderen Systemen, ist ja ein reiner Nintendo-Titel. Entwickler ist Nintendo EAD, das haben wir ja auch schon öfter mal gehabt.
Ja.
Und der Publisher ist Nintendo, wobei da gibt es auch wahrscheinlich wieder irgendwelche länderspezifischen Varianten. Kam 1996 für sparsame 149 D-Mark.
Ja, ordentlicher Preis, aber das war damals Standard. Zumindest für einen N64-Titel war das schon.
Ja, ein PlayStation-Spiel kostete 79 Mark, aber.
Ja, das war auch ein anderes Medium, ne?
Ja, ein anderes Medium.
Da musst du ja auf Modul setzen.
Genau, und das auf ist ein 64-Megabit-Modul.
Genau. Steuerung, klar, D Der N64-Controller war Maß aller Dinge, was anderes gab es dann hier nicht. Und die Sprache war tatsächlich auf Deutsch, zumindest Bildschirmtexte. Man muss dazu sagen, kommen wir später hinzu, es gab ja auch eine Sprachausgabe, die war nicht auf Deutsch.
Genau, genau. Dann haben wir ein paar Credits, wobei die sind wieder so lang und naja.
Aber wir können also, ein paar Namen auf jeden Fall mal nennen, die wir auch schon mehrfach hatten.
Genau, wir haben natürlich wieder als Executive Producer den Yamauchi. Wir haben als Producer selbst den Shigeru Yamamoto.
Miyamoto
und dann geht es so ein bisschen weiter. Also das sind alles Namen, die wir schon mal gehört haben. Wenn es Christian weitermacht, werden da noch mehr kommen.
Soll ich nochmal versuchen, ein paar japanische Namen auszusprechen?
Ich würde die genauso, also mindestens noch schlechter aussprechen, aber da ich löse dich gleich ab.
Ja, ich kann ja mal ein paar nennen. Director Katsuya Eguchi und Shinya Takahashi. Main Programmer ist der Kaito Ota. Dann haben wir noch weitere Programmierer: Takashi Endo, Tsutuma Kaneshige und Hiroki Sotoike.
Ach du liebe Zeit, ja, das sind jede Menge. Ja, dann kommen natürlich noch Sachen, die dann eher weniger wichtig sind. Bei der Musik haben wir noch den Katsumi Totaka, den haben wir da noch drin. Und bei der Soundprogrammierung den. Ja, wie heißt der?
Hideaki? Shimizu.
Shimizu, genau.
Ja, ja gut, absolute Nerds kennen wahrscheinlich hier viele Namen von, aber ich denke mal, Yamauchi und Miyamoto, das sind schon zwei herausstechende Namen.
Also die Liste hier der Leute ist auch dann doch schon lang.
Das ist schon umfangreichere Produktion.
Und das sind halt alles Leute, die lange und schon lange bei Nintendo gearbeitet haben und auch später noch lange bei Nintendo dabei waren.
Also wenn wir den Director zum Beispiel, den Eguchi, der hat eine riesenlange Liste. Ja, es fängt dann an bei
98 mit Super Mario, 88, mit Mario Bros. 3 und das geht dann immer weiter, ne? Super Mario World ist da in der Vita zu finden. Super,
Star Fox haben wir ja auch noch.
Star Fox, das war ja auch schon besprochen.
Yoshi's Story, Animal Crossing, Wii Play, Wii Sports, noch andere.
Da kommen wir ja sogar voll auf in unsere Wii-Zeit rein.
Ja, richtig.
Ja. Luigi's Mansion 3 ist da drin. Die Splatoon-Spiele und ja, im Prinzip geht das immer weiter so, ne? Ein bisschen Fire Emblem hier und.
Hat auch Legend of Zelda ein paar Teile mitgewirkt.
Genau, da auch noch.
Twilight Princess zum Beispiel.
Ja, also da kommt jede Menge und bis 22 sogar auch noch Splatoon 3 und mit Sicherheit ist er jetzt immer noch dabei.
Vermutlich.
Wahnsinn, ja. Genau, der Main-Programmer, der Kaito Ota, der hat auch noch ein bisschen was gemacht.
Ja, da fängt sie bei 93 an, Joy Mecha Fight für NES, dann kommt das besagte Wave Race, dann haben wir F-Zero X, Mario Artist, Super Mario Sunshine, ich muss nicht alle vorlesen, aber Mario Kart DS sollte man noch nennen, auch Twilight Princess war auch mit dabei, Mario Galaxy, Mario Kart Wii, also auch namhafte Spiele mit dabei. Ja,
richtig, genau.
Ja, man muss sagen, Wave Race 64 ist ja nicht der erste Wave Race Teil.
Nein, da haben wir ja auch im Vorfeld drüber gesprochen, weil Wave Race gab es auch auf dem Game Boy. Es war da aber ein, ja nicht völlig anderes Spiel, aber zumindest mit einer anderen Perspektive. Du hast das ja auch gespielt?
Ich habe das auch gespielt, genau, das Wave Race auf dem Game Boy, das ist Vogelperspektive, das heißt, man sieht sein Gefährt von oben. Ich habe es nicht selber gehabt, aber ich habe es auf jeden Fall mehrfach gespielt. Ich weiß, das hat schon Spaß gemacht. Ich glaube, da gab es auch, das war auch nicht so einfach, also es war nicht einfach nur ein Rennen, man musste auch, das sprechen wir ja nachher mit diesen Bojen, wo man rechts und links fahren muss. Ich meine, das wäre da auch so gewesen. Hat mich auf jeden Fall damals schon angesprochen und ja, genau, dann kam erst tatsächlich 4 Jahre später dann Wave Race 64.
Genau, wobei man sagen muss, dass das Game Boy Wave Race hier in Europa sehr spät offiziell auf den Markt gekommen ist. Das war praktisch schon fast kurz bevor Wave Race 64 gekommen ist und daher kennen das auch gar nicht so viele. Ja, das ist vielleicht über Ecken, hat man das schon vorher gehabt. Das gab es ja auch relativ häufig. Man hat ja, das war ja so die Zeit, wo man auch gerne mal in anderen Ländern die Spiele gekauft hat, importiert hat. Aber es war halt nicht so ganz zeitnah hier in Europa zu kriegen. Mhm. Und deswegen, ja, WayFarers 64 ist dann schon etwas prominenter in den Gedanken der Retro-Spieler, vermute ich mal.
War auch einfach das größere Spiel, muss man ja ganz klar sagen.
Ja, richtig, richtig. Ja. Dann kam aber auch irgendwann später noch ein bisschen nach der ersten Veröffentlichung noch eine Rumble Pack Edition.
Als Bundle dann,
genau, richtig. Und dann, das, da haben wir ja auch drüber gesprochen, das 2001, 2002 erschienene WayFarers Blue Storm kam dann auch. Aber wir reden ja heute über...
Genau, Blue Storm war GameCube nur zuvor.
Genau.
Vollständigkeit.
Genau. Ja, Cover hatten wir hier auch unterschiedlich, haben wir ja schon erwähnt. Ja. Da stand nichts von Kawasaki drauf. Auf der ganzen
das
Packung war es kaum zu erkennen. Es war zumindest nicht so präsent wie bei den anderen Erscheinungen.
Man kann ja noch dazu sagen, dass grundsätzlich dieses Cover-Artwork zumindest in Europa und sowie in außerhalb von Japan in anderen Veröffentlichungen, das war im Grunde genommen dasselbe Artwork. Japan hatte dann wieder so eine etwas speziellere Version. Lag aber auch ein bisschen am Format, muss man ja sagen.
Ja, genau. Das ist
Quer- und Hochformat war ja
genau, hier. Genau, Quer- und Hochformat. Ja. Wobei das Japanische ein bisschen mehr hermacht, weil die...
Ich weiß allerdings, dass das japanische Artwork, glaube ich, wurde hier irgendwie auch als Poster oder so. Also ich kenne das Bild. Ich weiß, das ist irgendwie noch ganz präsent.
Ja, ja, das sieht man dann ja auch häufiger. Ja, Entwicklungsgeschichte ist da relativ schwierig bei dem Spiel. Also das Spiel sollte ja ein Launch-Titel werden für das N64. Was wir natürlich jetzt wissen, dass es nicht geklappt hat. Das hat leider nicht funktioniert.
Aber es war ja sehr, sehr zeitnah, kam es ja trotzdem. Ne?
Das kam sehr zeitnah und wir haben hier, das ist ja auch eine Art Tech-Demo mal wieder gewesen. Das sind aber leider diese Geschichten, die wir häufiger hatten. Das habe ich zum Christian auch gesagt. Beim Recherchieren, das taucht halt immer wieder auf und das lässt sich auch nicht so 100% verifizieren, dass ein Miyamoto wieder um die Ecke gekommen ist, hat dann irgendein Tech-Demo-Teil gesehen. da muss man ein anderes Spiel draus bauen. Und das haben wir leider immer wieder, deswegen... Ach, das ist halt nicht immer zu verifizieren bei fast jedem Nintendo-Titel, der nicht Mario ist. Kann man diese Art machen. Was aber definitiv feststeht, dazu haben wir Videos und auch Bildmaterial gefunden, ist nämlich die Tatsache, dass das Spiel ursprünglich eher ein F-Zero auf Wasser sein sollte.
Genau, also es sollten Hochgeschwindigkeitsboote eigentlich sein, die sich auch noch irgendwie transformieren hätten können sollen.
Ja.
das wurde dann aber letztlich dann durch den Produzenten Miyamoto dann doch verworfen, über Bord geworfen, könnte man sagen. Ja? Und hat dann sich entschieden, da Jetskis draus zu machen, dann hier auch ein Kriterium zu haben, sozusagen etwas sich zu unterscheiden von anderen Titeln. Und ja, somit kam dann eben WayFarers 64 bei raus.
Genau, war ja an und für sich eine gute Idee und der richtige Schritt für so ein Spiel, denn der Erfolg gibt ja bekanntermaßen dann einem Recht.
Genau.
Genau. Aber wir wollten jetzt nicht wieder die 30. Miyamoto aufgewärmte Geschichte erzählen. Ja, es ist klar, man kann jetzt das 10 Minuten drüber reden, wieder da ist und dies, aber da habe ich mir gedacht, komm, das lassen wir jetzt mal sein.
Ja, sagen wir mal so, er hat wahrscheinlich wieder einen genialen Moment gehabt.
Ja.
Und hat wieder eine Entscheidung getroffen, die sicherlich zum Vorteil war.
Genau.
Das können wir schon festhalten.
Ja, das Spielprinzip.
Ja, genau, das Spielprinzip. Ja, es ist, wie wir es gesagt haben, ein Jetski-Rennspiel. Das heißt grundsätzlich hier, wir fahren gegen andere Teilnehmer, müssen möglichst vor ihnen ins Ziel kommen. Es ist allerdings so, dass es farbig markierte Bojen gibt im Wasser und die muss man eben entsprechend rechts bzw. links umfahren. Schafft man das nicht, man hat glaube ich 5 Fehlversuche.
Ich meine auch, das wären 5, ja.
Auf jeden Fall, da gibt es dann Strafsekunden, wenn man das nicht schafft, beziehungsweise wenn man die aufbraucht, ist man disqualifiziert. Das heißt, da sollte man möglichst zusehen, dass man die richtig rumfährt.
Die sind dann, du hast ja gesagt, farblich markiert und das ist dann immer gleich für links und rechts.
Rot und gelbe Bojen.
Genau, das steht dann auch so im Handbuch. Wird man davor gewarnt, beziehungsweise aufmerksam gemacht, wie rum man da fahren sollte.
Ja, es sind allerdings auch grafisch, werden da so Pfeile dann noch mit angezeigt, das heißt, man
ist, ja,
man versteht
ist
sehr schnell. Man versteht sehr schnell, was zu tun
ist. Das ist sehr intuitiv, genau. Man erkennt das sofort. Ja, dann gibt es natürlich verschiedene Spielmodi in WayFarers, unter anderem halt diesen Championship und den kann man auf Schwierigkeitsgraden einstellen und man hat den normalen, dann fährt man nämlich 6 Kurse, den harten, dann fährt man 7 und bei Expert fährt man 8.
Genau. Was man aber durchaus auch machen kann, es gibt ein Warm-up sozusagen.
Ja.
Das habe ich auch damals, als das Spiel das erste Mal in den Händen hatte, dann auch natürlich genutzt, um überhaupt erstmal mit dem Gefährt klarzukommen und zu verstehen, wie es zu steuern ist, was zu tun ist. Da fährt man in diesem Dolphin Park, nennt sich das,
ja,
so ein Parcours ab. Ja.
Also nicht so wie ich direkt Championship und nicht gewinnen.
Kann man auch, aber.
Ja, ja, ja.
Genau. Ja, und dann gibt es natürlich auch ein Time Trial. Das heißt, da geht es um die Bestzeiten. Boah, das ist ja fast schon üblich für so ein Rennspiel.
Ja, genau. Ich glaube, Stunt-Modus und sowas gab es ja auch.
Stunt-Modus gab es auch, ja.
Genau. Ja, Championship haben wir ja erwähnt. Es gibt insgesamt, wie viele Strecken waren es genau? Ich meine 9.
Lass ich das mal kurz
8, 9
verifizieren.
Genau. Ich habe hier auf einen Blick schon 5 und ja, 9 Stück habe ich hier.
Ja.
Genau. Die dementsprechend ja, wie gesagt, in normal, in hart und in expert gefahren werden.
Ja, wir können die auch mal ruhig nennen. Das ist einmal der Dolphin Park, dann gibt es Sunny Beach, Sunset Bay, Drake Lake, Marine Fortress, Port Blue, Twilight City, das erinnert übrigens tatsächlich an F-Zero.
Ja.
Glacier Coast und Thousand Island. Man kann dazu sagen, die sind tatsächlich, die Streckenführung als solches ist auf den ersten Blick relativ simpel gehalten, ja, aber durch diese Bojen und auch durch Hindernisse ergibt sich dann doch, ja, also man fährt nicht nur im Kreis, sondern
nein, nein, es sind ja schon Passagen eingebaut, ja, und die Bojen, die sind eben nicht nur auf einer Geraden rein auf nur gerade angebracht und das war doch schon, verlangt ein bisschen geschickt, dass man da rumfahren kann. Ja. Genau, dann konnte man natürlich auch noch sein Jetski wählen, wobei im Normalmodus hat das relativ wenig Auswirkungen, bis gar keine. Und dann gab es ja noch die Möglichkeit, den Custom-Modus.
Ja, das Ding ist also, diese vorgefertigten Jetskis mit den entsprechenden Fahrern dazu, die hatten halt so Eigenschaften, unterschiedliche, ne, mit Geschwindigkeit, Gewicht und so weiter, die waren sozusagen vorgegeben. Man konnte dann allerdings sich auch, ja, das selber zusammenschustern.
Ja.
Ich glaube, das habe ich selber gar nicht genutzt. Ich habe immer einen von diesen vorgefertigten.
Ja, das hat man hat einfach genommen, dieses vorgefertigte. Ja, genau. Ja, und dann steht man auf dem Jetski und fährt ein bisschen.
Genau. Ja, also man muss ja dazu sagen, das haben wir eben schon angesprochen, die Strecken haben es schon in sich, eben aufgrund dieser Bojen. Und allein schon, wenn man da mal irgendwie weggerammt wird oder mal eine Welle kommt, das passiert auch, dann hat man eigentlich gerade angesteuert, was ich jetzt rechts rumzufahren, dann kommt eine Welle und dann schafft man es gar nicht mehr.
Also, ja.
Das war schon sehr fordernd zum Teil, ja, muss man schon sagen. Genau. Was noch eine Besonderheit im Spiel ist, ich weiß nicht, ob das jetzt schon anfügen sollen, dass man ja neben dem normalen Fahren in dem Sinne ja auch so Stunts machen konnte.
Ja, genau.
Das heißt, es gab so Sprungmöglichkeiten, wo man drüber brettern konnte und dann durch verschiedene Tastenkombinationen oder mit dem Joystick, je nachdem, was man da macht, da konnte man halt irgendwie ein Salto machen und unterschiedliche Sachen da. Gab es auch die Möglichkeit, so kurz unter Wasser zu tauchen. Das war auch manchmal tatsächlich erforderlich, um irgendwas zu erreichen. Ja, genau, das war noch so ein zusätzliches Gameplay-Element, was man durchaus nennen sollte.
Ja, das war ja auch immer sehr actionreich. Also die Rennen selbst, die waren ja immer sehr abwechslungsreich gemacht und hatten immer schön Action und das war ja nie langweilig. Was auch noch zu erwähnen ist, wenn man den Championship startet, sind halt die Rennen in der Regel mit 3 Runden deklariert. Das konnte man auch vorne im Hauptmenü noch ändern,
ja,
dass man da in Optionen auch mehr Runden zur Verfügung hatte. Ja, aber mehr Runden bedeutete halt auch immer mehr Action an der Reihe, bis man das Rennen dann mal wirklich gewonnen hat.
Genau.
Ja, genau. Ob es einfacher war, keine Ahnung.
Ja, ist richtig. Es hatte natürlich schon jetzt so ein bisschen von dieser Art, wie es gemacht wurde, dass man halt auch so ein Championship durchfährt. Das hatte so ein bisschen was wie vom Mario Kart, dass man erstmal alles schaffen muss, damit man weitere Sachen freischaltet. Das war hier im Grunde noch nicht anders. Genau. Es gab auch nachher übrigens eine Reverse-Variante, das heißt alle Strecken auch nochmal.
Ja, genau. Man kann die auch
spiegelverkehrt sozusagen.
Ja. Spiegelverkehrt dann fahren. Ja. Genau. Das kennen wir ja auch aus anderen Nintendo-Spielen.
Ja.
Ja, das haben wir eben noch nicht erwähnt, weil es gab ja auch nochmal Wiederveröffentlichungen, Virtual Console oder ich glaube jetzt bei der Wii-Variante, bei der Switch-Variante ist es auch nicht anders. Es gab ja in der Originalversion so Kawasaki oder Fanta-Werbung und so weiter. Mhm. Und die ist dann nachher rausgenommen worden.
Okay.
Da gab es keine Lizenzen mehr, dann wurden die halt durch andere Banner von Nintendo-Produkten ersetzt. Genau.
Ja, das hatte,
wo du das eben sagtest mit den Stunts und so weiter. Mhm. Ja, die sind natürlich auch ein wichtiger Bestandteil. Im Dolphin Park am Anfang gar nicht so wichtig, aber dennoch, wenn man nämlich im Dolphin Park alle Stunts absolviert und Ringe durchquert und was es da alles gibt, dann ja, da gab es einen kleinen Bonus.
Genau, dann, wenn man das geschafft hat, dann gibt es beim Überqueren der Ziellinie ein Delfingeräusch und dann sind alle Charaktere auf dem Titelbildschirm dann auch auf Delfinen zu sehen. Das heißt, man kann dann nämlich auch im Dolphin Park diesen Meisterschaftsmodus auch auf einem Delfin absolvieren.
Auch nicht schlecht.
Ja, ich glaube, das hatte ich mir auch tatsächlich auch irgendwann mal freigeschaltet gehabt.
Ja, das stand ja auch in den Magazinen drin, dass ging und dann hat man das ausprobiert. Also, ich weiß nicht, ob man durch Ausprobieren das selbst rausgefunden hätte, keine Ahnung.
Ja.
Aber das war dann schon bekannt und das hat man eigentlich immer direkt als erstes gemacht, um Leuten mal zu sagen, hier, guck mal, geh noch auf Delfin. Mhm. Kann man reinprogrammieren, muss man nicht. Nett ist es dennoch, ja.
Ja. Wir können noch sagen, dass es, wenn man diesen Stunt-Modus ausgewählt hat, dann waren das zwar auch die Strecken, die bekannten, aber das wurde ein bisschen anders gefahren, denn dann gab es dann halt Checkpoints, die man erreichen musste und ja, Ringe musste man durchfahren und eben diese Stunts machen und dann ergab sich am Ende halt so ein Punktesystem. Genau, das war also schon nochmal tatsächlich ein ganz anderer Spielmodus im Gegensatz zum normalen Fahren oder Zeitfahren.
Ja, genau. Multiplayer hatten wir ja auch.
Ja.
Man konnte ja gegeneinander fahren.
Ja, genau, das ging tatsächlich auch. Das habe ich auch damals ausprobiert. Das Einzige, was man sagen muss, ist, dass das System beim Splitscreen Zwei-Spieler-Modus doch arg an seine Grenzen gekommen ist.
Ja, es sah ein bisschen schlechter aus, aber es war auch langsamer. Und das war nicht immer ganz so. Also das
Nebel gab es vor allen Dingen.
Genau, ja. Also das ist natürlich auf die Leistung des Systems zurückzuführen. Ja. Das ist dann schwierig gewesen, das vernünftig darzustellen.
Ja.
Ja, deswegen auch nicht direkt vier Spieler, so wie in anderen Spielen.
Ja, das wäre hier tatsächlich dann zu viel des Guten gewesen,
glaube ich. Genau, das wäre einfach zu viel geworden. Ja, und mehr Multiplayer gab es leider nicht. Mehr wäre schöner gewesen, ging aber nicht. Ja, somit kommen wir zur Grafik.
Kommen wir mal zur Grafik.
Haben wir zwar auch schon einiges zugesagt.
Ja, aber das können wir ja durchaus nochmal hervorheben, denn da gibt es so ein paar Punkte, die wirklich erwähnenswert sind, weil ich weiß noch, dass ich hatte das Spiel, glaube ich, wirklich als rauskam damals, sehr, sehr, sehr zeitnah und ich war echt beeindruckt von diesem Wassereffekt.
Ja, der war wirklich super.
Und den hat man, also nicht nur im Spiel, das sah erstmal toll aus und hat auch dieses, die Physik sozusagen, die hat, es fühlte sich echt an, ja. Aber man hat halt auch in dem ganzen Menü und so, da hat man auch mit Wassereffekten gespielt. Das war halt so ein stimmiges Gesamtbild tatsächlich. Und ich meine, klar, das ist natürlich alles N64-typisch, alles ein bisschen kantig, sag ich mal. Also auch die Figuren und so, das ist alles ein bisschen, hat Ecken und Kanten im wahrsten Sinne des Wortes. Aber im Gesamtpaket, finde ich, passt das sehr gut. Und dieser berühmt-berüchtigte N64-Nebel, der immer eingesetzt wurde, um sozusagen Objekte erstmal weniger rechenintensiv auf den Bildschirm zu bringen, der hielt sich hier in Grenzen. Und es gab sogar eine Strecke, da war der Nebel absichtlich da. Und das war so, dass man, das war dieser See, genau, diese Seestrecke.
Ja.
Da fuhr man, ich glaube, die ersten anderthalb Runden oder so wirklich im relativ dichten Nebel und dann klarte es auf und diesen Effekt von diesem Nebel zum Aufklaren, als ich das erste Mal gesehen habe, da war ich richtig beeindruckt von.
Ja, war grafisch schon richtig gut, hat alles rausgeholt.
Ja.
Man sieht ja auch an dem Multiplayer-Modus, wie sehr rausgeholt, weil der ist dann wirklich voll an der Grenze. Und das war schon beeindruckend. Also die Wassereffekte, also das Wasser sah toll aus. Ja klar, wenn man da heute drauf guckt, ja, mein Gott, ne? Aber ich glaube, selbst heutzutage gibt es Spiele, wo das Wasser schlechter aussieht.
Ja, nee, weil auch so Spiegeleffekte und so drauf waren. Ja, also ja. Das war wirklich, also.
Ja, also ich habe das Spiel ja auch nochmal jetzt neulich, weil ich halt eine Switch habe, da gibt es ja diese Online-Packages und da kann man, ist neuerdings auch Wave Race mit dabei, kann man dann nochmal spielen, hat nicht mehr so viel Spaß gemacht wie früher, aber grafisch ist es jetzt nicht irgendwie total schlecht gealtert oder so. Das kann man tatsächlich noch spielen, aber man braucht ein bisschen mehr Zeit, sich in die Steuerung reinzufuchsen. Das ging früher, kann ich mich daran erinnern, deutlich einfacher von der Hand. Ich habe mir ja, ich hatte ja selbst kein N64, hab ich auch schon mal erzählt, ich habe mir dann Geräte dann aus der Videothek geliehen und dann neben Doom 64 halt auch Wave Race 64 und andere Nintendo-Titel gespielt. Und da kann ich mich dran erinnern, das sah grafisch damals schon echt super aus. Und da mussten andere Konsolen schon gucken, was sie machen. Aber wir haben ja halt andere technische Probleme gehabt. Das ja. Spiel gehörte noch nicht dazu. Das war wirklich ein 1A-Spiel.
Ja.
Ja. Zumindest was Grafik und vor allem Sound angeht, denn also, da haben wir ja noch gar nicht so ganz drüber gesprochen.
Ich wollte nur eben sagen, wahrscheinlich, wenn man das noch gar nicht gespielt haben möchte, aber trotzdem, ja, oder man tut sich ein bisschen schwer mit der alten Grafik, da würde wahrscheinlich der GameCube-Titel, der danach kam, der sich ähnlich anfühlt, sage ich es mal so, der sieht natürlich ein bisschen ansehnlicher aus. Aber gut, ist ja heute unser Wave Race 64
schon Thema. Richtig, genau. Und die Steuerung ist mit Sicherheit da etwas besser. Ja. Genau. Ja, was natürlich bei dem Spiel extrem auffällt und oder beziehungsweise sehr stark auffällig ist und auch besonders ist natürlich die gesamte Soundkulisse.
Ja, also neben diesem tatsächlich ja für damalige Verhältnisse sehr gut aussehenden Grafik mit dem Wassereffekt hat man auch bei Sound und Musik richtig was rausgeholt, denn hier gab es viele, viele, viele Sprachsamples.
Ja.
Also ein Kommentator könnte man sagen. Auch das Menü ständig spricht auch jemand sozusagen immer. Und wirklich in einer sehr guten Qualität, obwohl es ja eben keine CD ist, ja, wie die PlayStation das hatte, sondern wir sind hier auf dem Modul, also irgendwie war alles aufs Modul gepackt. Und das war beeindruckend. Also das war nicht
Also du hast ja eben, oder wo wir jetzt die Vorbereitung nochmal durchgegangen sind, hast ja auch nochmal gesagt, bei den Soundschnipseln, die ich dir vorgespielt habe, Mensch ey, so einen geilen Sound und das bei dem System, da kann man die so auf die Art, eigentlich kann ich mich gar nicht daran erinnern, dass er so gut war und so im Nachhinein betrachtet, also echt top gemacht und für die Zeit, 96, ja, gab es mit Sicherheit auch auf anderen Titeln, wir haben ja auch mal Destruction Derby und sowas besprochen, da gab es solche Soundsachen ja auch, aber es war da noch nicht alltäglich, das war glaube ich so ein Gimmick, was viele Hersteller machen wollten, aber nicht auf jedem System umsetzbar
war. Ich war es auch einfach nicht gewohnt von so einem Nintendo-Spiel, dass das so genutzt wurde. Es hat irgendwie so einen anderen Charakter auf einmal bekommen.
Auf anderen gab es das auch, aber das war noch in der Zeit noch nicht überall präsent. Heutzutage wäre es ja nichts mehr Besonderes, oder?
Klar, heutzutage nicht, aber das war
aber da schon.
Auch in der Fülle. Also es war wirklich viel. Wie gesagt, schon im Menü geht es eigentlich schon los. Man wird sozusagen begrüßt und dann, egal was du da anklickst, wird das irgendwie nochmal sprachlich dargestellt und dann. Ja, dann wird die Strecke gezeigt und dann spricht da auch die Frau wieder drüber, ne, Welcome to Dolphin Park oder sowas. Und dann hast du auf der Strecke diesen Kommentator, der alles irgendwie, irgendwie auch kommentiert. Und ja, das ist schon.
Ja, das ist echt toll, ne? Also, du hast so richtig das Mittendrin-Gefühl durch die. Ja. Also, klar, die Grafik super und Steuerung für damalige Verhältnisse dürfen wir nicht vergessen. Analogstick war ja auch eher was Neues für die Spieler.
Richtig.
Und das hat super funktioniert und später ja Rumble Pack und dann halt noch diese Soundkulisse und du warst dann wirklich mittendrin. Richtig tolle Action im Game. Ja, und um das euch auch mal so ein bisschen ansatzweise vermitteln zu können, spielen wir jetzt mal, ich sag mal, einen kleinen Action-Track vom Dolphin Park und vom Drake Lake, unterschiedliche Strecken. Einfach mal vor, da ist dann ein bisschen Musik und die Motorgeräusche und so weiter.
Ja, dann Sound up.
Welcome to Sunny Beach.
Yeah. Welcome to Drake Lake.
Ja, klingt doch gut. Ich finde auch den, muss ich auch noch sagen, den Soundtrack als solches finde ich auch gelungen. Also diese ganzen.
Ist sehr Nintendo-rig.
Ja, diese ganzen Melodien und so, ja. Das ist passend, aber auch zu diesem ganzen Flair.
Ja.
Übrigens, ich hatte ja schon mal angesprochen, dass es so eine. Hatte ich das doch? Ich glaube schon, dass es so eine japanische Band gibt, die scheinbar so. Einfluss hatte auf die ganze Musik, die auch da bei Nintendo kam. Jetzt weiß ich den Namen der Band wieder, also wen es interessiert: Cassiopeia heißen die.
Stimmt, hast du schon mal gesagt, ja.
Wer
ja.
danach mal suchen will, die vor allen Dingen die alten Alben, das klingt teilweise wie so ein, das könnte so ein Nintendo-Spiele-Menü sein, sowas wie hier. Das ist echt interessant.
Ja, ja, ja. Also auch der Titelsong, den wir ja schon eingespielt haben, das ist echt, also auch schön aufgebaut. Du denkst am Anfang, ah ja, okay, ist irgendwie langsam und so, ne? Ja. Und dann kommt so ein bisschen wuchtig, aber nicht zu überpaced. Also es ist nicht irgendwie zu modern oder irgendwie sowas, sondern als ob's dafür gemacht wäre.
Ja, es ist also, wirklich stimmig, muss man sagen.
Das also. Muss man schon sagen. Und wie gesagt, die Sprachausgaben, die wir ja eben schon in den Tracks gehört haben und vielleicht können wir nochmal ein, zwei Sprachausgaben nochmal einfach reinspielen, um mal so ein bisschen dediziert zu hören.
Ja.
Aber ist schon toll.
Ja, dann machen wir das einfach mal.
Select your watercraft, please.
Klingt doch gut, oder?
Ja, wirklich. Also ganz, ganz toll. Ja, Steuerung haben wir ja haben wir das schon so richtig besprochen? Wir haben uns ja eingangs nochmal drüber unterhalten, wie sehr unintuitiv dieser Controller ist.
Der Controller als solches, ja, der N64-Controller war ja schon speziell. Man muss natürlich zugute halten, du hast eben gesagt, der Analogstick kam zum ersten Mal bei so einer Konsole, bei so einem Controller mit zum Einsatz.
Ja, später auch Rumble Pack und das sind ja Dinge, da waren sie halt vorne dran. Aber
man hat
halt drei Haltemöglichkeiten und das war etwas schwierig.
Ja, das war so, man hat das Gefühl, so man war sich noch nicht sicher, was ist jetzt hier eigentlich die optimale Positionierung der ganzen Elemente auf dem Controller. Deswegen so diese drei Hörnchen war erstmal ungewohnt, was Neues. Ja. Aber es hat gut, wenn man wirklich damit intensiv gespielt hat, man hat sich daran gewöhnt, dass es eben so ist, wie es ist.
Ja, genau. Und man muss ja auch sagen, um eben auch wieder den Bogen zurückzukriegen das ist halt, für das Spiel selbst war es ja gar nicht so wild. Ja, man hat ja den Analogstick genutzt und man braucht ja auch nicht so viele Knöpfe. Das ging alles sehr gut. Und für einen N64-Spieler war das total intuitiv, überhaupt kein Problem.
War es auch. Und ich auch diese ganzen Stunts, die man dann erlernen konnte, die stehen ja auch alle in der Bedienungsanleitung übrigens drin, die Tastenkombinationen, die man da machen muss. Ich weiß, dass ich die auch nach und nach da mir alle draufgepackt habe. Ich hatte die nachher alle blind im Schlaf, konnte die alle ausführen, das weiß ich noch. Also das funktionierte auch super, kann man nicht anders sagen.
Ohne Anleitung wäre es schlecht gewesen, aber die Spiele, das war ja in der Regel kein Problem. Ja, jetzt muss ich auch überlegen, den Multiplayer-Modus, den habe ich auch genutzt.
Mhm.
Aber wie gesagt, so richtig Spaß hat er dann auch nicht gemacht.
Ja. Wie gesagt, das war vielleicht so ein bisschen die Krux, dass es leistungstechnisch da schwierig war. Und dann im Splitscreen wurde es dann teilweise auch ein bisschen schwierig, alles zu erkennen. Das fand ich manchmal etwas unglücklich, sagen wir es mal so.
Ja, genau. Bevor wir auf den eigentlichen Erfolg kommen, habe ich mir mal angeguckt, was ist denn da überhaupt so passiert in der Zeit auf dem N64, weil das ist natürlich ein Titel, der so direkte Konkurrenz eher schwierig hat man nicht, aber auf dem System selbst, vor allen Dingen, was mir aufgefallen ist, wenn man sich mal anguckt, so große Titel, zumindest aus heutiger Sicht große N64-Titel in Europa, dann sieht man nämlich, weil das Spiel war in Nordamerika recht erfolgreich und dann sieht man halt, das ist so 1196 ist das Spiel gekommen und da gab es nicht viel Konkurrenz, da kam dann halt mal ein GoldenEye und später irgendwann mal ein Star Wars Spiel, wobei das ist ja auch eher eine besondere Nische, das Star Wars Spiel, das Shadows of Empire. Mhm. Da gab es aber immer nur so ein, zwei Spiele, die ungefähr in dem Zeitraum erschienen sind und das sah natürlich in Europa etwas anders aus, weil das war ja fast ein Launch-Titel.
Fast, ja.
Fast und kam ja wenig später und dann hast du halt 4,97 direkt mal so ganz krass, du hattest Mario, Super Mario 64 schon gehabt, du hast GoldenEye gehabt, du hast das Star Wars Spiel gehabt, im gleichen Jahr kam Doom, okay, das war nicht mehr ganz so relevant, weil es weit weg war, aber du hattest Turok, was auch in vieler Leute im Munde war, ne? Ja. Also über Turok haben viele gesprochen, weil es halt auch auf dem PC und so recht stark war. Ja, also da muss man schon sagen, alles relativ eng beieinander gepackt und das erklärt halt auch so ein bisschen die Zahlen, denn das Spiel lief in den USA sehr gut, währenddessen das in Europa, wie gesagt, nicht so ganz den Mega-Erfolg gebracht hat.
Ja, vielleicht liegt es auch am allgemeinen Setting, vielleicht ist man da in den USA einfach ein bisschen offener gewesen für diese Art.
Ja, genau. Also ich sag mal, das waren keine super schlechten Verkaufszahlen. Das waren, habe ich immer notiert, 580.000 Einheiten. In Europa, jetzt darf man natürlich nicht vergessen, Europa ist ja relativ groß, ne? Viele Videospieler. In Japan 340.000 und in den USA fast 2 Millionen Einheiten. Mm. Also das ist natürlich ein Riesenunterschied.
Ja, also wir haben so Gesamtverkaufszahlen von knapp 3 Millionen. Da ist natürlich knapp 2 Millionen allein in den USA.
Ja, genau, der Rest verteilt sich halt Großteil so ein bisschen aus, ja. Und da muss man sagen, ich glaube, das Ding wäre noch erfolgreicher geworden, wenn eben nicht so viele, weil allein auch für den Verkaufspreis gesehen, also ich glaube, die Europäer hätten da auch durchaus auch auf 1 Million Einheiten kommen können.
Ja, wahrscheinlich, man muss natürlich sagen, allein vom Titel hätte man ja jetzt nicht erwartet, also vom Namen, dass das jetzt irgendwas, ein großer Nintendo-Titel ist oder so. Das ist jetzt kein Mario drauf oder sonst ein bekannter Charakter. Es ist eigentlich, abgesehen, klar, es gab zwar dieses Wave Race auf dem Gameboy, aber im Grunde genommen war diese Marke, war glaube ich nicht präsent bei den Leuten.
Das ist richtig. Allerdings muss man sagen, N64 war ja doch ein Produkt, das ja, wenn man Fan war, waren das schon Fans, die sich nicht nur ein Spiel gekauft haben,
das
oder
stimmt,
sowas.
Ja.
Also das waren ja.
Und so. Wenn man das Club Nintendo Magazin hatte, war das ja
genau,
auch groß.
Wollte ich nämlich gerade sagen, diese Fans waren halt auch sehr gut informiert.
Ja.
Und da kommen wir nämlich nachher drauf, wenn wir mal da drauf schauen, aber schon mal vorwegnehmen, das war ja ein Kritikerliebling. Und allein das hat ja schon den Hype ausgelöst, weil 2 Millionen Einheiten in den USA ist für ein N64-Spiel schon eine Hausnummer.
Ja, kann man so sagen.
Ja. Absolut. Ja, gut, Fortsetzung. Wir haben es ja eigentlich am
haben
Anfang
schon
ein bisschen gesagt.
Ja,
also es kam ja nachher noch das Blue Storm raus auf der GameCube und den Titel kenne ich auch, der war auch gut, aber er konnte nicht mehr so ganz an die Erfolge anknüpfen.
Ja. Dann können wir uns mal die Bewertung anschauen.
Ja, ich habe ja gesagt, schon vorweggenommen, Kritikerliebling und das sieht man hier auch eindeutig in den nationalen Wertungen aus Deutschland schon mal. Die Megafun hat in der 3,97 93% vergeben.
Ja, die Total, Ausgabe 4,97, die Note 1-.
Die Videogames 2,97 hat 90% vergeben.
Bravo Screenfun, April 97, Note 1.
Die 64 Power hat in der 4 bzw. 5,97 die 94% gezückt.
Ja, dann haben wir internationale Wertung.
Ja, da habe ich auch ganz viele
auch
rausgesucht. Und ich habe das absichtlich in der Vielfalt auch gemacht. Mhm. Im Prinzip sind das alles so aus diesen ganzen Zeitungen aus der Zeit, um halt auch zu zeigen, dass diese hohen Wertungen in Deutschland tatsächlich auch verifiziert auf den internationalen Markt so war. Und ich wollte da eben nichts irgendwie rauslassen, um das zu türken, sondern das ist tatsächlich so. Wir können das ja einfach mal durchgehen anhand der großen Magazine. Da haben wir eine EGM mit 93, wir haben eine Computer- und Videogames, das war noch die schlechteste mit 80. Mhm. Wir haben dann aber natürlich eine GamePro USA, die 100% gibt, also 5 von 5. Also 5 von 5, ja. Das um es zu relativieren.
Ja, auch hier eine IGN 9,7, also 97%.
Ja, eine Edge mit 90%. Das 64er Magazin mit 94%. GameSpot, was man ja von früher auch noch kennt, mit 86, aber man hat hier eine Riesenschnittmenge und die meisten haben irgendwas mit einer 9 vorne gegeben.
Ja, ja, ja.
Also schon
sehr gute Wertung, da muss man schon so sagen.
Überall ja. Sehr gute Wertung und so lesen sich diese Tests eigentlich auch alle durchweg. Super Bewertungen und überall wird halt Sound und Grafik gelobt und Spielbarkeit. Über Multiplayer redet man dann immer nur so wirklich nebenbei, aber ich sag ja, ne, Kritikerliebling, das trifft's wirklich sehr gut in dem Fall. Und das sieht man halt auch, viele dieser Magazine, die wir da vorgelesen haben oder auch noch sehen hier, sind halt auch irgendwie englischsprachig und halt aus Amerika und ja, deswegen gut gekauft worden. Also das zum Thema fliegt so ein bisschen unterm Radar, weil kein Mario, kein Donkey Kong oder etc. Drauf ist. Ja, alles richtig. Aber die Zeitungen hatten zu dem Zeitpunkt sehr viel Einfluss auf das Kaufverhalten der Spieler.
Klar, ja.
Das war ja bei uns auch nicht anders. Ich meine, das war ja auch die Zeit, wo ich war da sehr stark auch auf PC und dann später auf der PlayStation. Und ja, man hat sich entweder ein Multimagazin geholt oder halt auch eine Fachzeitschrift von der PlayStation.
Und ich weiß auch, also da bin ich mir sehr, sehr, sehr sicher, dass die nochmal das angesprochene Clubheft von Nintendo auch eine Ausgabe hat, wo das wirklich auf dem Cover vorne drauf war.
Ja.
Also die haben da auch stark für geworben und ich hätte es ja sonst auch nicht gekauft, wenn ich das nicht da gesehen hätte und auch bestimmt hier irgendwo mal eine Wertung gelesen hätte. Ja.
Ja, wir haben auch keine Zahlen aus Deutschland, aber das Spiel ist halt relativ gut bei eBay zu kriegen noch, was ja bei jedem Spiel so einfach ist und das zeigt halt auch, okay, das ist ja nicht nur eine Mischung von wegen, die Leute wollen das jetzt nicht haben oder so, sondern auch Menge, die verkauft wurde. Mhm. Wenn ein Spiel nicht gut verkauft wurde, ist es halt rar und dann kann es auch ein schlechtes Spiel, kann dann mal mehrere hundert Euro wert sein auf einmal.
Ja, klar.
Das heißt, es ist ja kein Qualitätssiegel jetzt unbedingt. Ne? Nee. Genau. Ja, sehr schön. Also das waren alles recht hohe Wertungen. Ja, dann kommen wir eigentlich zu unserer Meinung.
Fragt sich, wie unsere Wertung ausfällt.
Ja, das ist gar nicht so einfach, finde ich. Weil da muss man wirklich versuchen, die nostalgische Brille aufzusetzen. Weil sonst, glaube ich, wird man da auch unfair.
Ja.
Weil wir haben ja die technischen Aspekte doch jetzt dann etwas stärker auch schon besprochen. Und wenn man da nicht fair mit dem Spiel umgeht und nicht beachtet die technischen Möglichkeiten beziehungsweise die Innovationen, die ja auch in der Steuerung stecken. Mhm. Und also meiner Meinung nach muss man da schon relativ hoch ansetzen, auch nicht zu hoch. Und deswegen sage ich jetzt eher 4,5.
Ja.
Ist ein Titel, der das voll verdient hat und wahrscheinlich eben nicht immer so hoch gelobt wurde und auch die Leistung, die es hervorgebracht hat. Ich meine, fürs N64 ist es ein technischer Vorzeigetitel auch geworden.
Ja.
Und viele andere Spiele haben nachher auch von diesen Technologien profitiert, die Nintendo da ausprobiert hat. Das darf man halt nicht vergessen. Ich sage ja auch Tech-Demo, das N64 ist halt mit dem Ding dann auch groß geworden. Ne?
Ja. Nee, ich würde auch sagen, dieses Spiel war immer eins, was ich gerne anderen gezeigt habe, die mal das N64 sehen wollten. Und das war neben Pilot Wings 64 so ein Spiel, wo man einfach große Augen gemacht hat. Also hier, klar, Pilot Wings war einfach mit dieser Luft, also aus dem Himmel sozusagen, diese ganzen Perspektiven. Und hier war es eben dieses Wasser und dieser Effekt und so.
Ja.
Das war wirklich immer für die meisten Leute echt
Und halt hingucken. Mal auch so zu zeigen, so richtig 3D.
Ja,
das war ja so die Ära, was ja vorher so ein bisschen gemogelt war.
Ja, klar. Genau, das war hier sozusagen die 3D-Ära, die Nintendo hier eingeläutet hat mit der Konsole. Ja, aber wie gesagt, das sah halt eben nicht nur gut aus, sondern es war wirklich gut spielbar. Es hat richtig Spaß gemacht. Das Gesamtpaket hat wirklich gestimmt. Und ich würde auch sagen, das Einzige, was dann hier so ein bisschen vielleicht abfällt, ist dieser Multiplayer, der nicht so, vielleicht aus technischen Gründen einfach nicht möglich war. Das heißt, das war dann da in diesem Bereich kann man vielleicht ein bisschen Abstriche machen. Aber ich bin da bei dir. Ich würde auch sagen, 4,5 Delfine.
4,5 Delfine. ich möchte nicht der halbe Delfin sein.
Ja. Kriege ein Problem mit dem Tierschutz oder so.
Ja, ja, genau. Aber
ich denke, da.
Wir nehmen einen heranwachsenden Delfin.
Ja. Genau. Vier Erwachsene und ein.
Und ein
eine halbe Portion
Baby. Ja, sehr schön. Also, das Spiel, das macht auch heute noch Spaß, wenn auch, du hast es ja auch erwähnt, das ist halt heute mit der Steuerung dann umgesetzt auf andere Systeme, die da eher als Emulation laufen. Das trifft es dann nicht ganz so. Das ist mit Original-Hardware natürlich ja. ein bisschen besser nachzuvollziehen. So. Ansonsten greift man halt zu der GameCube-Variante und hat dann auch gut Spaß mit dem Spiel. Ne?
Nochmal ganz kurz, ich weiß gar nicht, haben wir jetzt nicht so besprochen, aber das könnte man nochmal reinwerfen, dass also auch das sozusagen das Design der unterschiedlichen Strecken durchaus erwähnenswert noch ist.
Ja.
Würde ich gerne nochmal einwerfen. Also ich hatte schon gesagt, diesen See, den es gab, dann gab es ja auch so einen Hafen, dann gab es sowas, was eher so wirkte wie so eine klassische Rennstrecke. Also man hat wirklich versucht, auch wenn es jetzt in Anführungsstrichen nur 9 Strecken waren, aber man hat wirklich versucht, hier jede einzelne individuell zu gestalten und es gab ja dann auch so versteckte Wege oder Abkürzungen, die man mit gutem Geschick dann fahren konnte. Also hier war wirklich für viel Abwechslung geboten.
Ja, genau. Also es gab ja auch hier bei Drake Lake, wo wir auch mal einen Soundfile eingespielt haben, da gab es ja auch praktisch eine vorgegebene Variante. Also bis dann entweder gab nur 3 Varianten. Ja, fahr auf die Insel oder fahr links oder rechts ran vorbei.
Ja.
Und das waren von dem Streckendesign her, stimmt, da haben wir noch nicht so drüber gesprochen. Das war natürlich auch alles sehr detailliert gemacht. Also für die damaligen Verhältnisse.
Absolut, absolut. Also da gab es einfach auch viel zu entdecken und das weiß ich, man hat immer auch nochmal versucht, man hat erkannt, oh, da muss, irgendwie geht es da nochmal, da kann man irgendwie nochmal abbiegen oder so, ne? Weiß ich, in der Hafenstrecke zum Beispiel. Da hat man halt versucht, diese Wege dann auch irgendwie noch zu finden. Also das hat also.
Ja, es war halt fernab von diesem Mario Kart-Prinzip, was man vorher schon kannte, weil es auf dem Wasser dann doch eben anderes Rennfahren ist.
Absolut.
Genau. Ja. Genau. Warum ist es dann nicht Mario Wave Race?
Ja, das wird zu billig gehen. Das nee.
Nein, das also, hätte jeder gekonnt.
Ja. Ja. Also nochmal, um es nochmal festzuhalten, wer das Spiel nochmal nachholen kann in irgendeiner Form, der sollte das ruhig mal machen. Also wirklich.
Ja, also selbst auf der Switch die Variante. Kann man sich ja mal antun für die Leute, die das interessant finden. Man braucht ein bisschen Eingewöhnungszeit an die Steuerung, aber das geht auch. Kann man alles machen.
Ja.
Genau. Wenn man den Online-Service sowieso gebucht hat, dann gibt es ja keinen Grund, das nicht mal auszuprobieren.
Ja, genau. Ja, sehr schön.
Sehr schön. Ja, Christian, dann vielen Dank.
Ja, ich danke auch.
Und damit müssten wir dann zur nächsten Folge rüberseppen.
Ja, da können wir ja mal einen kleinen Ausblick geben. Jetzt gehen wir wieder ein paar Jährchen zurück, muss man sagen.
Ja, es geht ins Jahr 1984 zu einem, nicht Atari-Titel. Es ist ein Activision-Titel.
Ja, aber auch auf Atari-Konsolen erschienen.
Aber auf Atari groß geworden.
Plattform, ja. Genau. Und zwar sprechen wir über Hero und in unserem Fall speziell die Version für Atari 2600 und den Commodore 64.
Dann würde ich sagen, viel Spaß dann damit der Folge und wir hören uns dann beim nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Das war To Be On Pod, der Retro-Spiele-Podcast. Hat dir diese Folge gefallen? Dann hinterlass uns einen Kommentar und teile die Episode in den sozialen Netzwerken oder erzähl deinen Freunden davon. Wir freuen uns übrigens besonders über eine Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify. Wenn du uns unterstützen möchtest, findest du alle Möglichkeiten dazu auf unserer Website tobeonpod.de.